Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Und dazu begrüßt Sie heute herzlich Daniela Wiesler mit dem Thema Herausforderungen für die ganze Gesellschaft. Wer soll uns in Zukunft pflegen? Die ehemalige Bundesfamilienministerin und Gerontologin der ersten Stunde in Deutschland, Professor Dr. Ursula Lehr, sagte einmal, es kommt nicht so sehr darauf an, wie alt wir werden, sondern wie wir alt werden. Und wie wir alt werden, da ist den meisten Menschen laut Umfragen am allerwichtigsten ein selbstbestimmtes Leben bis zum Schluss. Zu Hause, in der gewohnten Umgebung, auch im Fall von Pflegebedürftigkeit. Das aber wird kein einfaches Unterfangen angesichts der Umkehrung der Alterspyramide, denn wir alle wissen, wir Deutschen werden immer älter und die Älteren werden immer mehr. Im Jahr 2060 wird schon jeder Dritte in Deutschland 65 oder älter sein und jeder Siebte sogar über 80. Und jedes zweite heute geborene Mädchen soll annähernd 100 Jahre alt werden. Aber was bedeutet das für das selbstbestimmte Leben auch im hohen Alter? Was bedeutet es für die Pflege? Die Rede ist von einem Paradigmenwechsel, der nötig ist, von einem intelligenten Mix an Wohn- und Hilfsangeboten im altersgerechten Quartier. Und es geht um Nachbarschaftshilfe und ehrenamtliches Engagement. Was aber heißt das genau? Herausforderung für die ganze Gesellschaft, wer soll uns in Zukunft pflegen? Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit und dazu haben wir drei Gäste eingeladen, die sich mit dieser Frage nahezu täglich beschäftigen. Das ist zum einen zugeschaltet aus Berlin Karl-Josef Laumann, Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium und dort Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung. Guten Morgen, Herr Laumann.
Ja, schönen guten Morgen nach Köln.
Dann begrüße ich in Bremen Alexander Künzel, Vorstandsvorsitzender der Bremer Heimstiftung und Sprecher des Netzwerks Song Soziales Neue Gestalten. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Künzel.
Ja, guten Morgen, Frau Wiesler.
Und hier bei mir im Studio sitzt Werner Schell, Pflegerechtsexperte und Gründer des Pro-Pflege-Selbsthilfe-Netzwerks. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Schell.
Ja, guten Morgen.
Und wie immer sind wir natürlich auch vor allem interessiert an Ihrer Meinung, Ihrer Einstellung, meine Damen und Herren. Was sind Ihre Forderungen, Ihre Bedürfnisse? Sorgen Sie in Bezug auf Ihre eigene mögliche Pflege in der Zukunft schon vor? Machen Sie sich darüber Gedanken? Was wünschen Sie sich und wie bereiten Sie das vor? Oder falls Sie schon die Pflege für einen anderen Menschen organisieren mussten, was waren Ihre Erfahrungen? Wo fehlt es Ihrer Meinung nach und in welche Richtung muss sich was bewegen? Viele Konzepte setzen ja auch auf das Engagement rüstiger Rentner. Sind Sie bereit, sich selber einzubringen? Oder wie kann aus Ihrer Sicht die Herausforderung der Pflege gemeistert werden? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Faxen Sie an die 00800 4464 4465 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und wenn Sie das lieber möchten, dann bleiben Sie natürlich auch anonym. Wie stellen Sie sich in Zukunft Ihre Pflege vor? Dazu hat sich mein Kollege Henning Hubert auf der Straße umgehört.
Ja, man muss damit rechnen, dass man irgendwann zum Pflegefall wird und von zu Hause weg muss. Das sind keine positiven Gefühle, die man damit verbindet, aber es ist die Zukunft. Man muss damit rechnen. Insofern denken wir schon öfter drüber nach.
Also mir wäre es auch viel lieber, wenn ich möglichst lange zu Hause bleiben könnte, je nachdem, wie meine geistige und körperliche Verfassung ist. Jedoch könnte ich mir denken, dass vom Staat her auch immer mehr Anlass gegeben wird, die Pflegesysteme auszubauen, dass man auch möglichst zu Hause betreut wird, weil die finanziellen Möglichkeiten nicht mehr so da sein werden in der Zukunft und auch vor allen Dingen vom Personal her, ja, das in Deutschland nicht mehr machbar ist. Vor allen Dingen, wenn auch die Bezahlung des Personals so niedrig bleibt. Also da müsste sich schon einiges verändern.
Da muss sich einiges ändern, meinen auch die Menschen auf der Straße. Bevor wir gleich dazu kommen, was getan werden muss, würde ich gerne noch mal kurz auf die Ausgangslage gucken, auf die alarmierenden Daten und Fakten. Sie alle drei, Herr Laumann, Herr Künzel, Herr Schell, sagen, wir müssen ganz dringend umdenken in puncto Alter und Pflege. Warum ist das so? Welches Szenario befürchten Sie sonst? Woran krankt es, Herr Laumann?
Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt viele Jahrzehnte vor uns haben, wo wir jedes Jahr zwischen 2 und 3% mehr pflegebedürftige Menschen in diesem Land haben werden. Und ich mache mir eigentlich die meisten Gedanken darüber, wo finden wir eigentlich jedes Jahr 2 bis 3% mehr Menschen, die sich verlässlich um einen pflegebedürftigen Menschen kümmern. Denn wenn man im Sinne der Pflegeversicherung in Deutschland pflegebedürftig ist, das sind immerhin zurzeit 2,6 Millionen Menschen, dann ist man in einer Lebenssituation, wo sie einfach das, was man so über Tag alles regeln muss ohne fremde Hilfe nicht geregelt bekommt. Und deswegen glaube ich, dass diese Frage, wo wir die Menschen finden, wie können wir die häusliche Pflege stärken, wie können wir aber auch die professionelle Pflege stärken, wie können wir die Arbeitsbedingungen auch in der professionellen Pflege so machen, dass der Pflegeberuf auch in Zukunft noch attraktiv ist, auch im Wettstreit um andere Branchen in Deutschland. Darüber mache ich mir eigentlich die meisten Gedanken. Geld pflegt nicht, sondern wir brauchen ganz konkret Menschen, die dieses fachlich, aber auch sehr verlässlich machen.
Dazu gibt es ja schon einige Ideen, da wollen wir gleich noch drauf eingehen, welche Konzepte vorliegen oder in welche Richtung es gehen soll. Herr Künzel, Ihr Netzwerk SONG, ein Zusammenschluss mehrerer Akteure aus der Sozialwirtschaft, beschäftigt sich schon lange mit der Gestaltung des demografischen Wandels und setzt sich ja auch dafür ein, dass Lebensräume zum Älterwerden im Quartier, im Wohnviertel geschaffen werden. Was sind die Gefahren der Pflegezukunft, wenn sich nichts massiv ändert?
Also Gefahren heißt ja auch gleichzeitig, gibt es Chancen. Die Gefahr ist, wenn wir in unserem heutigen System weiterdenken. Wir werden eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung haben und da wäre es schon ein Riesenrekord durch Verbesserungen, die auch Herr Laumann anregt, die heutige Beschäftigtenzahl in den Pflegeberufen zu halten. Mehr werden wir mit Garantien nicht kriegen. Und deswegen muss die Frage sein, wie sieht eine Gesellschaft in Zukunft aus, die mit dem knappen Gut Pflegeprofis, die hoffentlich gut bezahlt werden, die besser ausgebildet werden, aber sie werden knapper sein als heute, die es dann schafft, sowas wie einen Versorgungspflegemix mit der Gruppe zu organisieren, die richtig wächst. Und das sind nämlich die gesunden Rentner. Wir haben etwa, sagt Bertelsmann Stiftung, die nächsten Jahre 3 Millionen Personen Zuwachs zu heute von Leuten zwischen 63 und 70, die richtig fit sind. Und die wir nicht nur auf Mallorca sitzen lassen können.
Also Richtung Ehrenamt, bürgerschaftliches Engagement.
Ganz sicher.
Herr Schell, Sie kämpfen schon lange für bessere Pflegerahmenbedingungen. Sie waren bis zu Ihrer Pensionierung Dozent für Pflegerecht am Forschungsministerium. Sie haben Fachbücher dafür geschrieben. Sie veranstalten bundesweite Pflegetreffs. Zum nächsten kommt auch Herr Laumann, habe ich gelesen. Sie haben für Ihr Engagement mit Ihrem Selbsthilfenetzwerk Pro Pflege den Ehrenpreis des Landschaftsverbands Rheinland bekommen für soziales Engagement und 2013 sogar das Bundesverdienstkreuz. Das heißt, Sie sind einer von denen Herr Künzel spricht, einer der Rentner, die sich sehr, sehr stark für das Thema einsetzen. Was war für all das die Initialzündung? Wie sind Sie auf die Herausforderungen, die Pflege mit sich bringt, aufmerksam geworden?
Ja, zunächst einmal bin ich in jungen Jahren mit der Pflege selbst befasst gewesen. Mein Vater hatte einen Schlaganfall, das wäre heute die Pflegestufe 3+. Und wir haben 10 Jahre in der Familie den Vater gepflegt, davon 3 Jahre in meiner jungen Familie mit Zwillingen. Das war ganz schwierig, ohne Pflegeversicherung. Und aufgrund meiner Lehrtätigkeit bin ich natürlich mit der Pflege immer mehr in Verbindung gekommen und habe festgestellt, dass das Personen sind, die hochmotiviert für die Pflege unterwegs sind, aber zerbrechen an dem System, das nicht gut ausgestaltet ist. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass unser Pflegesystem als Teilleistungssystem gut angelegt ist, aber verbesserungsbedürftig ist. Wir brauchen mehr Pflegekräfte, gute Stellensituationen für die Pflegeheime, da sind die Schwerstpflegebedürftigen. Und im Übrigen brauchen wir ergänzend das, was eben schon angeklungen ist, eine sorgende Gemeinschaft. Wir müssen uns alle ein Stück weit an die Hand nehmen. Wir müssen in den Wohnorten das, was im Gesetz steht, ambulant vor stationär, das müssen wir alle leben. Und das müssen wir sozusagen anpacken. Und das habe ich in Neues Erftal auf den Weg gebracht. Wir haben dort ein Quartierskonzept, das sich weiterentwickelt und wir sind auf einem guten Weg.
Wenn man so ein Selbsthilfenetzwerk gründet, eine unabhängige, gemeinnützige Interessensvertretung, dann heißt das, hatten Sie kein Vertrauen mehr in den Staat, in die Politik, dass man das Thema im Griff hat? Haben Sie gedacht, da müssen wir jetzt selber ran?
Also grundsätzlich bin ich der Meinung, die Pflegeversicherung ist okay. Sie ist nur reformbedürftig weiterhin. Aber ich bin der Meinung, die pflegebedürftigen Menschen brauchen natürlich einen Interessenverband oder jemand, der sich um ihre Anliegen kümmert. Und ich bin einer von denen, der gesagt hat, es ist ganz sinnvoll, in Einzelfällen durch Beratung, durch Information zu helfen, jemandem beizustehen. Aber wir müssen die pflegepolitischen Rahmenbedingungen verbessern. Und da habe ich mich machtvoll eingesetzt und meine Kenntnis auch eingebracht, dicke Papiere geschrieben und versucht, Einfluss zu nehmen. Das ist mir zum Teil gelungen, zum großen Teil nicht. Und da müssen wir noch dran arbeiten.
Herr Laumann, wenn man mit Gerontologen spricht, die auch schon in frühere Regierungen involviert waren, dann sagen die, eigentlich haben alle schon vor Jahrzehnten gesehen, dass da ein Problem auf uns zukommt mit der Altersentwicklung der Bevölkerung, mit dem Pflegethema. Aber das war einfach kein Thema, das sexy zu transportieren war. Sehen Sie das auch so? Hat Politik dieses Thema lang verschlafen?
Also das sehe ich nicht so. Ich glaube, wenn man mal daran denkt, es ist jetzt 20 Jahre her, wo die Pflegeversicherung damals in einen ganz großen Streit in Deutschland durchgesetzt worden ist. Ich war damals ganz junger Abgeordneter und kann mich an diese Auseinandersetzung noch gut erinnern. Damals gab es ja unheimlich starke Kräfte im Land, die gesagt haben, wir brauchen überhaupt keine Pflegeversicherung. Eine Pflegeversicherung wird uns finanziell ruinieren. Es wurde damals davon gesprochen, es ging um eine Erbschaftsschutzversicherung. Und wenn ich mal denke, und ich war damals ja schon politisch aktiv als junger Mann, wie die Strukturen vor 20 Jahren in einer ganz normalen Region in Deutschland für Pflegebedürftige waren, dann hatten wir im Grunde genommen, außer Sozialstationen, die damals gute Arbeit gemacht haben, überhaupt keine Struktur. Und wenn Sie heute schauen, dass wir in diesem Land 25.000 Unternehmen haben rund um die Pflege, wir haben 12.500 ambulante Pflegedienste in jeder Region, auch eine Auswahl unter verschiedensten Angeboten in der häuslichen Unterstützung. Wir haben eine gute stationäre Struktur, die wir natürlich jetzt auch weiterentwickeln zu neuen Wohnformen. Dann meine ich schon, dass in den 20 Jahren viel passiert ist. Was wahr ist, ist, Pflege ist kein Thema, was jetzt, sagen wir mal, eine sexy Ausstrahlung hat, sondern Pflege ist auch Leid. Pflege ist etwas, was natürlich auch nicht so in der Öffentlichkeit stattfindet. Und ich gebe Herrn Schell völlig recht, wenn wir gute Pflege in Deutschland haben wollen, dann müssen wir auch sehen, dass die Strukturen, die für die Pflege notwendig sind, von den Menschen begriffen werden als ganz normale Infrastrukturvoraussetzungen auf der kommunalen Ebene für hochbetagte Menschen. So wie uns das interessiert, dass wir gute Kindergärten haben, dass wir gute Grundschulen haben, dass die fußläufig erreichbar sind, dass die nah bei den Leuten sind, dass sie in den Stadtvierteln und Dörfern eingebettet sind. Ja, so muss es auch bei den Pflegeeinrichtungen kommen. Wir Menschen müssen sie als eine wichtige Einrichtung der öffentlichen Daseinsvorsorge begreifen.
Das heißt, es geht um einen gesellschaftlichen Aufbruch, um ein Umdenken. Jetzt kommt ja auch ein erster Teil 2015 der großen Gruppe der Babyboomer ins Rentenalter. Die Lage spitzt sich also in absehbarer Zeit noch zu.
Ja, aber ich sag mal so, die Babyboomer, da gehöre ich ja auch zu. Das hat ja noch alles Zeit. Ich meine, wenn ich über Seniorenpolitik zurzeit in meiner Funktion als Pflegebevollmächtiger so nachdenke, ne, das mögen die Leute jetzt bitte nicht übel nehmen. Ich denke da wirklich nicht über 60- und 70-jährige Menschen nach. Heute ist ja die Rente und die Pension ein weiterer Lebensabschnitt geworden, sondern wir reden über eine Situation höchst betagter Menschen in der Regel. Und es ist auch eine Situation, das muss man auch sagen, wo das Alter den Menschen einfach Grenzen setzt. Ja, und es ist auch zum Schluss oft die allerletzte Lebensphase, die wir mit Würde ausstatten müssen. Aber ob man die richtig schön gestalten kann, also ich würde immer sagen, mein Anspruch ist, dass wir sie mit Achtung und Würde ausstatten. Aber es geht auch wirklich darum, Leid zu lindern. Es ist nicht schön, pflegebedürftig zu sein, sondern es geht darum, dass wir Leid lindern und dass wir den Menschen, die sich um einen Pflegebedürftigen kümmern, auch in den Familien, dass wir die einfach schlicht und ergreifend nicht alleine lassen.
Das ist richtig, aber wenn ich das sagen darf, wir haben jetzt natürlich ein Zeitfenster, wo wir Weichen stellen. Und da fehlt mir bisher im öffentlichen Diskurs eine Vision, die wirklich auch zuspitzt und sagt, ist die soziale Stadt der Zukunft die mit den meisten Pflegeheimen, Klammer auf, für die wir kein Personal haben werden, Klammer zu, oder es ist die engagierte Stadt, wo wir es wirklich systematisch hinkriegen, über Freiwilligendienste bei Rentnern, über Fortbildung, über Volkshochschulen, den Menschen klarzumachen, dass wir sie engagiert brauchen. Und bisher sind das so Themen, die kriegen immer den Stempel Sozialromantik. Ich will mal ein paar harte Fakten nennen. Es gibt in vielen Städten inzwischen ehrenamtliche Hospizdienste. Das ist eine total wichtige und hochqualifizierte ehrenamtliche Tätigkeit. Die wird angeleitet von wenigen Profis, aber sie wird geleistet von Menschen, die dafür Zeit und Fähigkeit einbringen. Wenn wir solche Engagements nicht systematisch fördern und deswegen, wenn ich mir Sparpolitik in Ländern, Kommunen und im Bund ansehe, das Erste, was hinten runterfällt, sind Freiwilligenagenturen, sind Budgets von Volkshochschulen. Ich glaube, diese sogenannten weichen Themen, das werden die harten Drehfaktoren sein, an denen sich entscheidet, ob wir unsere Bevölkerung mitnehmen in so einen Paritätenwechsel.
Dazu passt auch Henning Martens. Ich würde das gern kurz vorlesen. Henning Martens hat uns geschrieben, die ersten Lebensjahre eines Menschen werden vom Staat großzügig subventioniert. Subventionen für Kitas, Kindergärten, garantierter Kita-Platz, Steuererleichterung, Kindergeld, das ist auch gut so. Wie hoch fallen die Subventionen durch den Staat bei Pflegebedürftigen in ihren letzten Lebensjahren aus? Also genau das Thema, was Sie gerade angesprochen haben.
Ja gut, also ich möchte erst noch mal einen Gedanken zu Herrn Künzel sagen. Ich teile das. Aber wir müssen, wenn wir über die Frage nachdenken, was ist in 20 Jahren in der Pflege, auch daran denken, dass in 20 Jahren es keine 60-jährigen Rentner mehr geben wird. Sondern wir werden in 20 Jahren mit Sicherheit bis 67 in diesem Land arbeiten. Das wird also auch ein bisschen die Situation, wo wir jetzt so drüber reden, auch ein bisschen verändern, wenn die Leute 6, 7 Jahre länger im Beruf sind, wie das heute ist. Ich finde nur, wir müssen daran denken. Was tut der Staat für die Pflege? Da gibt es natürlich die Pflegeversicherung. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, wenn jemand aus dem Geld der Pflegeversicherung und seiner Altersrente und seiner Alterseinkünfte Pflege nicht bezahlen kann, haben wir in Deutschland ein System, dass diese Menschen genauso gut gepflegt werden wie die anderen, weil wir dann diese Kosten letzten Endes über die Sozialhilfe aufbringen und über die Grundsicherung. Ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass die Menschen, die ihre Pflege nicht selber bezahlen können, weil sie vielleicht ein kleines Einkommen gehabt haben, weil sie kein Vermögen bilden konnten, dass die aber in einer Einrichtung in der Bundesrepublik Deutschland oder auch zu Hause von einem ambulanten Pflegedienst genauso gut bezahlt werden wie diejenigen, die es mit Hilfe der Pflegeversicherung ohne die Grundsicherung können.
Das ist auch ein Thema für Sie, Herr Schell.
Ja, also ich kann da Herrn Laumann zustimmen. Wir müssen darauf achten. Die Pflegeversicherung ist durch die Beiträge relativ gut abgesichert. Der Staat könnte mehr drauflegen, aber wir müssen insgesamt sehen, dass die Sozialsysteme alle finanziert werden. Wir müssen an die Rente denken. Wir müssen an die Krankenversicherung denken. Also der Ruf nach immer mehr Geld, den kann ich leider nicht teilen. Wir müssen Schwerpunkte setzen. Und ich habe eben davon gesprochen, dass wir in den Pflegeheimen mehr Stellen für Pflegekräfte vorsehen. Die Fachpflege muss gefördert werden. Aber der Grundsatz ambulant vor stationär wird immer wichtiger. Wir haben immer weniger Jüngere und immer mehr Ältere. Und das erfordert in der Tat, dass wir das Ehrenamt, dass wir das Engagement in der Gesellschaft sozusagen fördern. Ja, da muss die Kommune vor Ort, die muss mitwirken. Wir haben muss, noch, ja,
Herr Schell, haben Sie recht, die Kommune muss natürlich die Macht dafür kriegen. Wenn Sie es heute sich angucken, können Sie Investorenprospekte lesen, Wachstumsmarktpflege, und in jeder Kommune entstehen Wildwuchs und ungesteuert nur aus Renditeerwartung heraus neue Pflegekasernen.
Ja, wir haben das Thema jetzt im Rheinkreis Neuss, da geht es um ein neues Pflegeheim und da wird gesagt, wir haben schon genug Pflegebetten. Also wir müssen natürlich auch darauf achten, dass die Menschen Angebote dort vorfinden, wo sie wohnen. Ich kann nicht jemand in ein Heim verfrachten, das 50 Kilometer entfernt ist. Also da müssen Angehörige, die Nachbarn auch Besucher abstatten können. Vor allen Dingen muss ich mir Heime auch danach aussuchen, wie sieht es da aus mit Palliativversorgung? Wird da keine Fixierung durchgeführt? Ist die ärztliche Versorgung in Ordnung? Also das muss alles stimmig sein.
Das aber heißt im nicht Grunde, das Heim auf der grünen Wiese, sondern das wirklich das Quartier, also der Wohnort, das Wohnquartier so ausgebaut wird, dass die Menschen zu Hause bleiben können und mit Tagespflege und anderen Möglichkeiten einfach dort
alt werden. Aber Frau Wiesler, wenn ich das so sagen darf, die Systeme laufen trotzdem noch in eine Wachstumsrichtung. Und die Frage, wie viel Pflegebedürftigkeit wir haben werden, fällt ja nicht nur vom Himmel. Wir müssen auf Platz 1 der Thematik setzen, Pflegevermeidung und Rehabilitation.
Richtig.
Und da sind wir erst am Anfang. Und ich glaube, es ist viel, viel möglich, um Menschen auch mit Handicaps, auch sozusagen in ihrem Quartier zu halten, die noch lange nicht in ein Pflegeheim müssen.
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, 2012 haben wir an unserem Wohnort in Neuss Erftal ein altengerechtes Quartier einfach entwickelt. Wir haben angefangen und wir möchten auch, dass die Heime einmal bestehen bleiben, aber reduziert werden, ambulant vor stationär, und die Quartiere müssen Vorrang haben.
Wir hören gleich an dieser Stelle weiter, weil wir werden gleich von den Nachrichten sonst rausgekegelt, wenn wir an dieser Stelle keinen Schnitt machen. Und ich würde gerne auch nochmal die Telefonnummer sagen, Herausforderung für die ganze Gesellschaft, wer soll uns in Zukunft pflegen? Darüber geht es gleich weiter. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Beobachtungen, meine Damen und Herren. Wie stellen Sie sich Ihre eigene Pflege in der Zukunft vor? Was wären Sie auch bereit, sich ehrenamtlich um ältere Menschen zu kümmern, die Hilfe brauchen? Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Herausforderungen für die ganze Gesellschaft. Wer soll uns in Zukunft pflegen? Darüber möchten wir weiter diskutieren mit unseren Gästen, mit dem Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Staatssekretär Karl-Josef Laumann, mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bremer Heimstiftung und Sprecher des Netzwerks Song Soziales Neugestalten, Alexander Künzel, mit dem Pflegerechtsexperten und Gründer des Pro-Pflege-Hilfe-Selbsthilfenetzwerks Werner Schell und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Falls Sie einmal selbst gepflegt werden müssen, wie sollte das aussehen? Was ist Ihnen wichtig? Was wünschen Sie sich für Pflege für Ihre Angehörigen? Wie gestalten Sie das und wo sind Sie angewiesen auf die Unterstützung vom Staat, von der Gesellschaft, von Ihrem Mitmenschen? Wo sehen Sie da noch dringenden Handlungsbedarf und wo sehen Sie in Ihrem Umfeld gute Modelle, wie so eine Pflege der Zukunft eigentlich aussehen kann? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Henning Hubert hat sich nochmal umgehört.
Am besten später von den eigenen Kindern zu Hause gepflegt werden, ja. So wie man das halt auch von den Großeltern kennt, ne? Die dann von den eigenen Eltern gepflegt wurden.
Über meine Pflege habe ich mir bisher wenig Gedanken gemacht, weil es mir eigentlich noch gut geht und weil ich ja auch noch einen Ehepartner habe. Aber da ich eine Freundin habe, die im Pflegeheim ist, erlebe ich das mehrmals wöchentlich und muss sagen, also sie hat Multiple Sklerose, sitzt im Rollstuhl, ist sonst also geistig noch voll da und ich habe den Eindruck, dass sie dort in ihrem Pflegeheim, und zwar ist das in Eisenach, sehr gut gepflegt wird. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich dort auch eine Möglichkeit für mich sehen würde.
Der Wunsch, dass die Kinder pflegen, den haben bestimmt viele, aber ist das tatsächlich heute realistisch noch? Wie sieht das in der Breite aus? Fallen nicht gerade, brechen nicht gerade diese familiären Beziehungen und familiäre Pflegemöglichkeiten weg, Herr Laumann?
Ja, also die Zahlen sind doch sehr eindeutig. Wir haben ungefähr 70% unserer Pflegebedürftigen zu Hause. Und von denen, die zu Hause sind, werden 2/3 gepflegt von Familienmitgliedern, denn diese Familien nehmen in der Pflegeversicherung keine Sachleistung in Anspruch, sondern nur die Geldleistung. Das heißt, von den Leuten, die zu Hause sind, werden ohne professionelle Pflegedienste 2/3 der Leute versorgt. Das heißt, die häusliche Pflege im Kreis der Familie, ob es nun der Lebenspartner ist, der Ehepartner ist oder ob es auch verwandte Kinder sind, hat bei uns eine ganz hohe Stellung. Und worüber ich mich auch freue, ist, diese Zahlen waren, wo wir die Pflegeversicherung eingeführt haben, vor 20 Jahren auch nicht höher, aber auch nicht tiefer. Das heißt, mit den guten ambulanten Unterstützungsmöglichkeiten, auch mit dem, was sich in den Quartieren bisher entwickelt hat, wenn es auch noch nicht genug ist, kommen auch viele Familien, kriegen das Problem gelöst. Ich sag's mal so. Dass natürlich in einer nächsten Generation, wo auch mehr alte Leute und pflegebedürftige Menschen gar keine eigenen Kinder haben, sich das verändert, ist doch klar. Hm. Denn wer heute pflegebedürftig ist, ist ja in der Regel noch weit, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg oder im Krieg geboren. Das heißt, wir haben es da ja auch mit einer Generation zu tun, die Babyboomer geboren hat, nicht?
Das heißt, da wird auf jeden Fall noch ein Problem auch auf uns zukommen, weil auch die familiären
Strukturen. Ja, es wird anders werden. Aber ich glaube zum Beispiel, dass jetzt auch Konzepte, worüber ich mich sehr freue, dass ja auch jetzt die stationäre Struktur sich verändert. Wir haben jahrelang eigentlich nur das typische klassische Pflegeheim gekannt, wo ich eben nichts gegen habe. Ich will das nicht schlecht machen. Ich finde, da wird auch eine gute Arbeit gemacht. Aber die ganze Entwicklung, die sich doch jetzt auch mehr zu kleineren Wohngruppen entwickelt, dass Leute sich Gedanken machen und sagen, ja, wir sind jetzt 70, aber können wir uns nicht mal überlegen, dass wir uns irgendwie auch zusammentun, um dann einen hochbetagten Lebensabschnitt zu gestalten. Also ich wollte nur mal sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen darauf reagieren werden, eben in anderen Verbünden, die vielleicht ähnlich wirken, wie die Familie heute wirkt.
Marie-Louise Majette-Kurowski hat uns geschrieben, sie schreibt, der Pflegenotstand hat nicht nur mit der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung zu tun, sondern auch mit der Abschaffung des Wehrdienstes. Denn seit dieser Entscheidung fehlen in unserem Staat die Ersatzdienstleistenden. Die Lücke in den sozialen Bereichen ist erheblich gewachsen. Wie hilfreich wäre es aber gewesen, nach der Abschaffung des Wehrdienstes für Frauen und Männer ein soziales Jahr gesetzlich vorzusehen. Herr Künzel, Sie werben mit dem Netzwerksong massiv für ein freiwilliges soziales Jahr beim Renteneintritt. Vergleich auch mit dem früheren Zivildienst. Wie soll das aussehen?
Ja, genau. Das ist natürlich das andere Ende der Biografie-Zeit. Da muss man eine Vision für haben. Es gehen jedes Jahr ungefähr 1 Million Menschen in die Rente. Und wir haben im Songnetzwerk so Formate entwickelt, der Bürger im Quartier und andere Fortbildungsmöglichkeiten mit unglaublicher Nachfrage, die wir gar nicht bedienen können. Es gibt heute auch schon den Bundesfreiwilligendienst für Senioren. Da sind die Plätze im Januar schon alle weg fürs ganze Jahr. Das hat uns dazu geführt, ein Projekt, eine Forderung aufzustellen, auch gegenüber der Politik in Berlin, zu sagen, lasst uns doch mal ausprobieren. Wenn von dieser 1 Million Rentner pro Jahr nur, ich glaube, das wird zu erreichen sein, 10% sagen, ich möchte ein spannendes und intelligentes Format nutzen, mich ehrenamtlich zu engagieren und fortzubilden. Die Betonung liegt auf beiden. Dann glaube ich, dass wir da eine Bereitschaft in der Bevölkerung finden, was Sinnvolles zu tun, die uns jetzt nicht billige Hilfspfleger schaffen soll, aber die die Gesellschaft in ihrer Tönung, in ihrer Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, verändert. Und das mal 10 Jahre weitergedacht, jedes Jahr 100.000, dann haben wir 1 Million Menschen, die in ihrer Nachberufsphase sich darauf eingelassen haben, sich sinnvoll zu engagieren. Und deswegen das Konzept der Zukunft für die Pflege, ich bin da mit Herrn Laumann ja gar nicht auseinander, das wird der intelligente Mix zwischen Profis und Zivilgesellschaft sein. Und den müssen wir wirklich sozusagen systematisch stärken und nicht nur so als nette Mitnahme dabei haben.
Da nickt auch Herr Schellier ganz kräftig. Es gibt in Deutschland schon viele Beispiele von Mithilfe und Engagement älterer Freiwilliger für alte, kranke und pflegebedürftige Menschen. Eines davon ist das Netzwerk Nachbarschaft im 9000-Einwohner-Ort Kaltenkirchen in der Nähe von Venlo. Hier bin ich jetzt verbunden mit der Begründerin des Netzwerks, Waltraud Wiegers. Guten Morgen, Frau Wiegers.
Guten Morgen.
Was macht das Netzwerk Nachbarschaft? Was machen die Freiwilligen für die hilfebedürftigen Menschen in Kaltenkirchen ganz konkret?
Also ganz konkret werden wir ältere Leute besuchen. Das heißt, wenn die Anfragen sind, wir machen Spaziergänge, wir lesen vor. Wir haben Fahrdienste, zum Beispiel zum Arzt, oder begleiten auch zum Gottesdienst oder anderen Veranstaltungen. Wir kaufen für die älteren Leute ein, wenn das gewünscht ist, oder gehen einfach mit, sodass manche Menschen können ja gar nicht mehr alleine gehen. Manche haben einen Rollator, brauchen dann Hilfe. Da begleiten wir sie, wir begleiten zu Behördengängen oder helfen auch beim Ausfüllen von Anträgen, was oft ja auch gar nicht mehr so ganz einfach ist für die älteren Leute. Und manchmal gibt es auch so handwerkliche Tätigkeiten, so kleinere Dinge, die wir dann auch machen. Und im Notfall auch schon mal hatten wir Anfragen von Müttern, wenn sie krank sind, dass die Kinder beaufsichtigt werden.
Sie sind, ich darf das hier sagen, 67 selbst, ehemalige Krankenschwester. Sind alle 20 Ehrenamtlichen, die bei Ihnen arbeiten, Rentner?
Nein, wir haben zwei berufstätige junge Frauen noch dabei, die natürlich dann auch nur dann einspringen können, wenn sie das zeitlich regeln können. Das ist oft eben auch so ein Problem, dass berufstätige junge Frauen oder auch Männer sich sicherlich gerne einbringen möchten, aber das eben gar nicht so können, weil sie noch anders eingespannt sind.
Sie selbst haben ja das Netzwerk vor 10 Jahren mitbegründet. Was war damals der Anlass? Sie waren ja der Zeit schon weit voraus.
Ja, der Anlass ist einfach gewesen, dass wir in unserer kleinen Gemeinde eine Gemeindeschwester gehabt haben und das finanziell nicht mehr von der Kirchengemeinde stemmen konnten. Und dann fiel einfach vieles weg, also viele ältere Leute, die aufgefangen worden sind von der Gemeindeschwester, die eben vieles für sie geregelt hat, das blieb einfach aus. Und das war dann unser Bedürfnis in einem Team. Wir haben uns da besprochen, was wir dann machen können. Und so ist dieses Netzwerk entstanden.
Warum tun Sie das? Was treibt Sie an? Was gibt Ihnen das auch zurück?
Also es gibt uns viel zurück. Wenn ich denn etwas geregelt habe, wenn ich bei Menschen gewesen bin, denen ich hätte helfen können, dann einmal kommt man ins Gespräch, man hat nette Gespräche auch und ja, es tut einem auch gut, dass man was geleistet hat.
Gibt es auch Menschen in Ihrem Bekanntenkreis, die sagen, warum macht ihr das denn? Dann soll sich doch der Staat, die Gemeinde, die Sozialverbünde drum kümmern?
Also das haben wir eigentlich weniger, dass das so gesagt worden ist. Also ich kann mich daran nicht so erinnern. Die Menschen, die uns anrufen, die in der Regel kennt man sie. Und dann hat man auch Kontakt dazu. Ja, also das kann ich jetzt so eher weniger sagen. Es kommt natürlich auch schon mal vor, dass man Dinge nicht regeln kann. Und dann bin ich als Koordinatorin auch da, um dann weiterzuhelfen. Das heißt, dass ich dann verweise eben an eine Sozialstation zum Beispiel.
Herr Künzel, ist das genauso etwas, was Sie sich vorstellen, was Frau Wiegers da macht?
Ja, und da darf man auch nicht zu bescheiden sein. Wir haben uns in kalten Kriegszeiten geleisten können, 100.000 Zivildienststellen. Warum soll uns das heute, wenn es uns denn wichtig ist und auch sozusagen in die Zukunft einer lebendigen Gesellschaft bei Überalterung führt, nicht möglich sein, 100.000 junge Rentner mit einem freiwilligen sozialen Jahr auszustatten und sie dabei zu qualifizieren für das, wofür wir sie auch brauchen werden. Das geht ja vom Vorlesepaten in der Grundschule bis zum Demenzbegleiter ins Theater, sag ich mal. Also da sind ja auch viele spannende Tätigkeiten drunter.
Herr Schell, treffen Sie in Ihrem Selbsthilfenetzwerk auf viele Menschen, die so sind wie Frau Wiegers, dass sie sagen, ich möchte was machen, ich möchte mich einbringen, ich kann mit ganz kleinen Mitteln eigentlich meinen Beitrag dazu leisten, dass es älteren Menschen, die zu Hause sind, besser geht?
Ja, wir haben ja in unserem Quartierskonzept in Neuss-Erftal auch einen Lotsenpunkt, wo der Diözesan Caritasverband sozusagen ein Projekt stationiert hat, wo wir auch mit Ehrenamtlern die alten Menschen aufsuchen und nach Bedarfe fragen, ihnen helfen, sie weitervermitteln. Also wir haben das im Prinzip auch ergänzend zu betreutem Wohnen und vielen anderen Leistungen, die wir anbieten. Aber ich möchte grundsätzlich sagen, dass ich die Werbung und die Aussagen, dass wir mehr Senioren, Rentner und wer auch immer mobilisieren müssen, ausdrücklich unterstütze. Das ist sozusagen unsere Zukunft, dass wir uns alle, wie ich schon eben gesagt habe, an die Hand nehmen. Und da sind keine Denkverbote gegeben.
Mit aber einer dann, Folge, wenn ich das gerade sagen darf, das haben mir die Gesundheitsforscher gesagt. Engagierte Rentner, denen geht es natürlich persönlich 10-mal besser, sowohl psychisch als auch sonst gesundheitlich, als jemand, der nur auf dem Sofa sitzt und Fernsehen guckt.
Ja, ich werde gelegentlich gefragt, warum ich das dann mache. Ich bin jetzt auch 75, könnte eigentlich jetzt in der Zeit, wo ich hier sitze, die Beine hochlegen oder im Allgäu meinen Urlaub machen. Nein, ich bin der Meinung, wer sein Leben gut durchgestanden hat, wer auf eine gute Zeit zurückblicken kann, der darf das ruhig auch an die Gesellschaft zurückgeben. Und das ist mein Engagement. Ich selbst verkaufe nicht, ich habe keinen Pflegedienst, ich habe überhaupt keine finanziellen Vorteile. Ich mache das komplett ehrenamtlich und das kann ich allen anderen nur empfehlen und unterstütze das, was ich eben schon gehört habe, Gallenkirchen und aus Bremen. Also wir müssen alle mehr tun. Die Gesellschaft ist gefordert, sich der alten Menschen zuzuwenden, genauso wie wir das in Richtung Kinder tun. Die alten Menschen sind das wert.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Künzel, ist es ja so, dass Sie auch sagen, es wird als Anrecht auf ein freiwilliges soziales Jahr formuliert. Also nicht die Älteren müssen jetzt ran, weil der Staat es nicht hinkriegt, sondern es geht darum, tatsächlich auch nochmal neue Impulse zu setzen, Fortbildungen zu machen.
Und sozusagen eine Erkenntnis darüber, politisch zu gewinnen. Wie viele Menschen würden denn bereit sein, sich zu engagieren? Da reden wir ja immer ein bisschen jetzt noch über den trüben Tümpel. Und die Songpartner sagen, es werden viel mehr sein, als wir nachher vielleicht brauchen können. Ja.
Frau Wiegers, ganz herzlichen Dank, dass wir mit Ihnen sprechen konnten. Und ich gehe direkt weiter zu Bernd Kais aus Northeim von der Ruhr, wenn ich das richtig lese. Herr Kais, guten Morgen. Herr Kais, sind Sie noch da? Hallo Herr Kais, schön, dass Sie in der Leitung sind. Sie haben zum Telefon gegriffen.
Grüß Gott in die Runde, hier ist Kais in Sondheim-Rhön.
Sondheim-Rhön, gut, das ist komplett falsch verstanden worden.
In der Kais. Rhön. Mhm. Die Situation von uns ist jetzt so, meine Mutter ist 88 Jahre, ist ein Pflegefall, Pflegestufe 2, seit Oktober und wir haben das so gemacht, dass wir meine Mutter aus der Kurzzeitpflege geholt haben, wo sie 28 Tage war und haben sie zu uns ins Haus geholt, machen die ganze Pflege allein meine Frau und ich und sind natürlich rund um die Uhr für meine Mutter da. Und jetzt ist der Punkt, das ist ja auch ein finanzieller Punkt. Wir sind selbstständig, schon lange. Und ich habe in dieser ganzen Zeit habe ich ja keine Möglichkeit, noch irgendwo Einnahmen zu haben. Das heißt, wenn ein ambulanter Pflegedienst, wenn ich das jetzt mal gegenüberstelle, und das ist eigentlich meine Anregung, wenn ich einen ambulanten Pflegedienst nehme, das waren 1.100 Euro und sind jetzt 1.144 Euro, was ein ambulanter Pflegedienst bekommt, wenn der ein- oder zweimal hier meine Mutter pflegen würde. Aber die Restzeit sind wir für meine Mutter sowieso da. Also haben wir gesagt, wir machen die Pflege ganz allein, meine Frau und ich, sind also den ganzen Tag bei meiner Mutter und kümmern uns darum.
Aber kriegen dann weniger Geld als ein Pflegedienst.
Dann ist der Punkt, das Gegenüberstellen und jetzt gegenüber dem ambulanten Pflegedienst, wo diese 1144 Euro bezahlt werden, bekommen wir als Angehörige 460 Euro plus ein Demenzgeld von 85 Euro, das heißt 545 Euro. Und damit muss man praktisch dann auskommen, hat aber sonst keine Einnahmen. Also meine Anregung ist, warum gibt man nicht wenigstens vom Finanziellen her den Angehörigen, wo die Mutter nicht ins Pflegeheim bringen, sondern zu Hause pflegen und sich ständig kümmern, praktisch rund um die Uhr, wenigstens das Geld, was ein ambulanter Pflegedienst auch bekommen würde. Das wäre meine Anregung.
Gebe ich direkt mal an Herrn Laumann.
Ja gut, also wir haben zwischen der Geldleistung, wenn die Familie pflegt, und den Pflegediensten einen finanziellen Unterschied. Auch deswegen, weil natürlich Pflegedienste, das ist bei uns eine gesetzliche Vorschrift, nur arbeiten mit sozialversicherungspflichtig beschäftigten Mitarbeiterinnen. Und wenn sie dann die Kosten eben, die dort ja auch aufgebracht werden müssen für die Rentenversicherung der betroffenen Pflegekräfte, für die Arbeitslosenversicherung, für die Krankenkasse sehen, da mussten wir da schon höhere Sätze machen, weil eben die offiziell angebotene Arbeit sozialversicherungspflichtig natürlich teuer ist. Und bei dem, was der Kreis gesagt hat, muss man natürlich zu den 545 Euro noch dazu rechnen, dass wir natürlich die Person, die jetzt in diesem Fall die Mutter pflegt, ja auch in der gesetzlichen Rentenversicherung versichern. Und diese Beiträge kommen natürlich zu den 545 Euro auch nochmal darauf zu, die man jetzt nicht sieht. Aber dass wir die Leute, die zu Hause pflegen, die, wie ja in diesem Fall gesagt worden ist, auch teilweise dafür Berufstätigkeit aufgeben, dass wir die in der Rentenversicherung versichern, das finde ich schon eine ganz wichtige Sache, denn sonst holt das die Leute ja im Alter selber ein. Und deswegen finde ich, muss man, glaube ich, mit diesem Unterschied leben, den ich erklärt habe. Aber man darf die Zahlung für die Rentenversicherung nicht aus dem Auge verlieren.
Und dazu kommt, Herr Laumann, ja noch, dass die Person ja noch in die Tagespflege darf. Also das kommt ja noch oben drauf.
Ja, und es ist auch, also zum Beispiel hätte jetzt die Familie in diesem Fall die Möglichkeit, dass sie im Monat 1.100 Euro rundum zur Verfügung hätte, um auch mal die Mutter in einer Tagespflege unterzubringen, wo sie dann eben versorgt wird und auch vielleicht, wenn es eine gute Tagespflege ist, auch eine Menge geistige und körperliche Anregungen, die in ihrer Situation passen, bekommen würde.
Im Moment ist es aber so, dass ja nur gerade für 3% der Pflegebedürftigen auch Tagespflegeplätze zur Verfügung stehen.
Ja gut, aber wir haben ja mit dem Pflegestärkungsgesetz, was zum 1. Januar in Kraft getreten ist, die Leistung für die Tagespflege verdoppelt. Eben genau, weil wir nur diese 3% haben. Und ich der Meinung war und dafür sehr geworben und gekämpft habe, dass es dann auch beschlossen worden ist, wir brauchen für Menschen, die zu Hause gepflegt werden, viele sind ja im Übrigen auch alleine in ihren Wohnungen, wo nur morgens und abends ein Pflegedienst kommt, da muss man sich auch mal vorstellen, wie lang der Tag ist. Ich möchte gerne mehr Tagesstrukturen für pflegebedürftige Menschen. Genau wie wir diese Tagesstrukturen für die kleinen Kinder, für U3-Jährige in den letzten Jahren geschaffen haben, glaube ich, brauchen wir auch dieses als ein Angebot für die Menschen. Im Übrigen, ich habe viele Tagespflegeeinrichtungen besucht und mit den Menschen gesprochen. Ganz viele Leute haben mir gesagt, wir wollen gar nicht jeden Tag in die Tagespflege. Aber so 2-3 Mal in der Woche hier Gemeinschaft zu erleben, mit anderen Leuten zusammen was zu machen, einfach dann auch mal nicht zu Hause zu sein, das tut schon gut.
Und Frau Wiesler, das wird die Welt in den Städten und Gemeinden total verändern. Wenn ich mal Bremen nehme, wir hatten als Heimstiftung vor 4 Jahren eine einzige Tagespflege. Heute haben wir 20 und in den nächsten Jahren werden wir irgendwann 30 haben. Das heißt, dass ich in jedem Stadtteil dann auch, wie ich einen Kindergarten finde, letztlich irgendwann auch eine Tagespflege habe.
Also wenn ich jetzt unterwegs bin, bin ich manchmal doch etwas traurig darüber, dass ich dann in Kommunen höre, ja, Herr Laumann, jetzt habt ihr das mit der Tagespflege gemacht und jetzt haben wir gar kein Grundstück, wo wir eine Tagespflege bauen können. Und manche sogar jetzt die Tagespflege in Gewerbegebieten bauen. Nein. Also ich finde, Kommunen müssen auch jetzt sehen, dass sie mit ihrer Raumordnungspolitik, wenn ich das mal so sagen darf, jetzt auch Pflegedienste, das muss man ja gar nicht als Kommune bauen. Das gibt ja genug Träger, die es machen. Aber dass man natürlich auch sich Gedanken macht, wo wollen wir denn in unserem Dorf oder in unserem Stadtteil die Tagespflege haben.
Und oder wenn es große Pflegeheime sind, auch Herr Laumann, die kann man auch kleiner machen und einen Teil der Zimmer neu nutzen als Tagespflege.
Aber ich möchte so gerne, dass die Tagespflege auch da steht, wo Versorgung ist, wo es eine Kirche gibt, wo die Sparkasse ist, wo man auch noch ein bisschen einkaufen kann. Verstehen Sie, ich möchte das nicht so am Rand haben.
Herr Schell atmet die ganze Zeit ein und möchte was sagen.
Also wir verweisen natürlich öfter auf Kurzzeitpflege, auf Tages- und Nachtpflege. Und es ist ja schon gesagt worden, und ich möchte dem zustimmen, da muss noch mehr passieren. Wir haben jetzt aufgrund dieses neuen Pflegestärkungsgesetzes schon Bemühungen bei uns im Quartier, dass wir ab April eine Tagespflege zusätzlich dazu bekommen. Also der Träger hat sich engagiert und bringt das auf den Weg. Aber ich möchte gerne zu der Ausgangsfrage noch etwas sagen, Pflegegeld oder Sachleistung. Ich halte grundsätzlich die Konzeption für richtig, obwohl natürlich mehr Geld ins System schön wäre. Ich gönne jedem Angehörigen mehr Geld. Aber selbst das Bundesverfassungsgericht hat sich ja schon mit diesem Thema Pflegegeld und Pflegesachleistung befasst und diese Unterschiedlichkeit, die wir kennen und die eben angesprochen wurde, bestätigt. Das ist also rechtens. Das muss man vielleicht auch mal sagen.
Herr Geis, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Wir gehen zu Herrn Hartmann, Wolfram Hartmann.
Ja, schönen guten Tag. Hier ist Hartmann aus
Kronberg. Guten Morgen, Herr Hartmann.
Guten Morgen.
Was hat Sie dazu bewogen, anzurufen?
Ja, also ich wollte vielleicht zwei Tipps geben. Ich bin 61 und meine Frau ist 57 und wir haben uns gerade in einem Altenheim, wie man so schön sagt, angemeldet, hier in Kronberg. Und was vielleicht wichtig wäre, ist, dass man schaut, dass das eine Genossenschaft ist, weil eine Genossenschaft ja die Gewinne, die entstehen, ausschüttet an die Genossen. Das heißt, man baut dann auch neue Pflegehäuser und neue Pflegeplätze entstehen. Es können mehr Pfleger eingestellt werden, während, wie Sie vorhin schon sagten, die Pflegeheime schießen wie Pilze aus der Erde. Das sind Investoren und die wollen natürlich auch Rendite sehen für ihr Geld. Und ich glaube, dass man da in einer Genossenschaft generell besser aufgehoben ist. Das ist der eine Punkt, den ich erläutern wollte.
Der zweite?
Und der zweite Punkt ist der, als Tipp für Ihre Hörer, schauen Sie, wenn Sie sich irgendwo anmelden in einem Altersheim, die Pflegeabteilung an. Ich meine jetzt nicht die Tagespflege, die sieht immer ganz toll aus, aber die Pflegeabteilung sozusagen die Endstation, wo man später hinkommt. Weil das Problem ist, nach 30 Tagen Tagespflege wird man dann meistens abgeschoben in die Pflegeabteilung und das kann da ganz anders aussehen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man schaut, wo man letztlich als Endstation hinkommt.
Herr Schell.
Ja, also man kann Heime nach verschiedenen Kriterien auswählen, nach dem Träger. Aber ich bin der Meinung, man soll in jedes Pflegeheim, das in Betracht kommt, hineingehen. Man soll sehen, wie die Menschen dort miteinander umgehen, die Führungsstruktur beobachten, einfach schauen, wie sprechen die Pflegekräfte untereinander, wie ist die Stimmung im Laden. Man darf Angehörige befragen. Also man muss sich sehr sorgsam bemühen, herauszufinden, ob das Pflegeheim gut oder schlechte Dienst Leistungen erbringt. Vor allen Dingen Personal muss stimmen. Also da muss hinterfragt werden. Man muss auch klären, gibt es die Palliativversorgung, gibt es Hospizarbeit, gibt es Ehrenamtel, die kommen. Ich sage immer, da wo die Führung stimmt, da ist auch gute Stimmung in der Bude. Da kann man die Mitarbeiter motivieren, da kann man Ehrenamtler gewinnen. Und das ist für mich das entscheidende Kriterium für ein gutes, sogenanntes gutes Heim. Und damit wären wir eigentlich beim Pflegetüff, der in die Tonne gehört.
Herr Schell, wenn ich sagen darf, Sie haben völlig recht, das muss man jedem Bürger immer wieder klar machen. Es gibt super tolle Heime, wirklich, und es gibt grottenschlechte. Und das muss man als Kunde, das kann man nicht an der Pflegenote ablesen, als Interessierter wirklich selber auch rauskriegen.
Ja, und genau. Ob es auch zu einem selber passt. Ne? Ich danke Ihnen, Herr Hartmann, dass Sie angerufen haben. Ich zitiere noch mal ganz kurz Herrn Übel, der sagt, viel wichtiger als die Frage, wie wir uns künftig Pflege vorstellen, ist die Frage, wie wir im hohen Alter ohne Pflege auskommen können. Dafür gibt es zahlreiche sich ergänzende Ratschläge. Tägliche Bewegung, richtiges Essen, sinnvolle Richtig. Beschäftigung, leichte Yoga-Übungen und Meditation. Genau, genau. Also schon mal als Vorbeugung.
Und sich engagieren.
Auch und sich engagieren natürlich. Herausforderung für die ganze Gesellschaft. Wer soll uns in Zukunft pflegen? Dieses Thema wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen. Und uns interessieren ganz besonders Ihre persönlichen Erlebnisse, Ihre Erfahrungen, Ihre Beobachtungen dazu, meine Damen und Herren. Erzählen Sie davon.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Willkommen zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit für heute. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Herausforderungen für die ganze Gesellschaft. Wer soll uns in Zukunft pflegen? Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Dass sie sich fit machen müssen für den demografischen Wandel, das haben einige Städte und Gemeinden in besonderer Weise erkannt. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass diese Notwendigkeit besteht. Und am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Rainer Jacobs. Er ist Referent des Kreises Siegen-Wittgenstein und Initiator der dortigen Zukunftsinitiative 2020. Guten Morgen, Herr Jacobs.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Was war der Auslöser für die Zukunftsinitiative?
Ja, der Auslöser ist natürlich die demografischen Prognosen, dass unsere Gesellschaft älter wird, aber das ist in der Runde vorher ja bei Ihnen auch schon hinreichend diskutiert worden. Und wir sind, glaube ich, auch in der Verantwortung, den Wünschen und den Bedarfen der älteren Menschen gerecht zu werden, wie aber auch aus Sicht der kommunalen Verantwortlichen Rahmenstrukturen zu schaffen, die es dem Wunsch der älteren Menschen nahelegt, dass sie, ja, solange es geht und solange sie es wollen und auch können, zu Hause zu bleiben. Und das spricht insbesondere für den Kreis Siegen-Wittgenstein, der ein sehr ländlich strukturiertes Gebiet ist, wo wir eine sehr, sehr hohe Eigenheimquote haben und natürlich die Menschen mit dem Bau ihres Eigenheimes natürlich auch so eine Art Altersversicherung für sich schaffen wollten. Und dem wollen wir natürlich auch nachkommen, dass sie so lange wie möglich da auch wohnen.
Was sind genau denn die Inhalte dieser Zukunftsinitiative? Was tun Sie da in Siegen-Wittgenstein?
Wir sind mit 11 Städten und kreisangehörigen Städten und Gemeinden natürlich vor die Situation gestellt worden, dass nicht jede Stadt und Gemeinde die gleichen Bedürfnisse hat. Also wir haben eine Spannbreite zwischen dem Oberzentrum Siegen von knapp 100.000 und einer kleineren Gemeinde von Erntebrück mit 7.000 Einwohnern. Also jede Gemeinde hat einen besonderen Anspruch ihrer Möglichkeiten und ihrer Bedarfssituation der älteren Menschen. Also haben wir versucht, erstmal die Menschen zu befragen, was sind denn eure Bedürfnisse, und haben auch eine zentrale Frage gestellt, wo würdet ihr euch denn hinwenden, wenn ihr Fragen habt? Und das war klar der Appell, dass sie sich an ihren Bürgermeister wenden. Und insofern haben wir in einer ersten Phase Senioren-Service-Stellen an den Kommunen angesiedelt, die in erster Linie eine Informationsplattform sind, um all die Fragen beantwortet zu bekommen, die erstmal da sind. Und die Entscheidung dann möglicherweise in professionelle Hilfestellung, das heißt eine Senioren- und Pflegeberatung, die wir dann vom Kreis als Dienstleistung vorhalten, dann in dem Einzelfall gucken, wie kann man diesen Einzelfall dann lösen. Ergänzend dazu, wenn ich noch das sagen darf, ist, dass unser Ansatz nicht erst bei Pflege beginnt, sondern wir versuchen frühzeitig vor Eintritt von Pflege in die Haushalte zu kommen, um den Faktor Gesundheit, das ist ja ein entscheidender Faktor, Gesundheit im Alter so lange wie möglich zu erhalten. Und in dieser Kombination zwischen Gesundheit und Pflegeberatung haben wir, glaube ich, die Chance, über einen längeren Zeitraum Menschen zu unterstützen in ihrer individuellen Lebenssituation.
Ich habe gelesen, dass Sie in der Unistadt Siegen auch ganz viele Wohnpartnerschaften installiert haben, also Wohnpartnerschaften, in denen Studenten mit älteren Menschen gemeinsam in einem Haus oder in einer Wohnung leben und dafür, glaube ich, kostenfrei leben und dafür kleinere Hilfsleistungen übernehmen. Richtig?
Ja, ist richtig. Ich bin über das Wort viel gestolpert. Also es ist ein Ansatz und ein Mosaikstückchen im Bereich von vielen anderen komplementären Angeboten. Aber es ist in der Tat so, dass der Kernraum Siegen mit der Universität, die wir zusammen mit der Uni und einem Verein Altaktiv, wo Menschen, die nicht mehr im Erwerbsleben sind, sich dem Ehrenamt verschrieben haben und die Brücke schlagen zu der älteren Bevölkerung. Wer halt alleine lebt und Wohnraum zu viel hat, in Anführungsstrichen, ihn dann teilen kann mit Studenten. Und das ist nicht ganz kostenfrei, sondern der Mietpreis geht runter und für eine Gegenleistung von Hilfe, also Einkaufen, Gartenarbeit oder vielleicht aber einfach auch nur miteinander sprechen, gibt es da dann eine Vereinbarung. Also klar, es geht hier nicht um Pflege, es geht hier in der Tat nur um Hilfe.
Welche Probleme, welche Fallstricke galt es zu überwinden? Wie ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Land und Stadt bei Ihnen?
Ja, wir haben in der Stadt natürlich die Infrastruktur noch wesentlich ausgeprägter, als das in den ländlichen Regionen ist. Wir bekommen in den ländlichen Regionen die Problematik, dass die Generationen nicht mehr in der Form zusammenleben, dass jüngere Menschen aufgrund von Arbeitsplatzwechsel, Ausbildung nicht mehr in diesen Mehrgenerationen-Lebensformen sind und dass dann die Älteren alleine oder in Partnerschaften zurückbleiben. Und wenn das Alter so weit eine Hilfsbedürftigkeit und noch gar nicht mal so sehr Pflegebedürftigkeit eintritt, dass dann natürlich Hilfsstrukturen geschaffen werden müssen. Und da sind wir schon gefordert, insbesondere wenn man beachtet, dass zum Beispiel Pflegedienste ja nur in einem überschaubaren zeitlichen Faktor in diesen Haushalten sind, haben wir noch eine ganze Menge Zeit des Tages, wo die Menschen dann womöglich alleine sind und brauchen halt Hilfe. Und da sind wir bemüht, halt Unterstützungsleistungen anzubieten in den kleineren Kommunen, in der ländlichen Region. Und da muss man das Ehrenamt generieren, man muss die Nachbarschaft aktivieren und natürlich auch im weitesten Sinne natürlich Familie dafür, der Familie auch zu unterstützen.
Wir haben es am Anfang gesagt, Herr Laumann wünscht sich ja nicht nur Herr Laumann, sondern alle, die hier sitzen, wünschen sich ein Umdenken in der Gesellschaft. War es schwierig im Kreis, alle für diese Sache ins Boot zu holen?
Ach ja, solche Prozesse sind natürlich nicht muss man schon längerfristig sehen. Man baut ein Netzwerk auf, was natürlich auch gepflegt werden muss und was natürlich auch immer wieder überprüft werden muss. So ein Prozessweg hat auch schon mal kleinere Störfelder, ob das, wenn Sie wollen, Kommunalwahlen sind, wo dann auf einmal andere Bürgermeister da sind, die erstmal alles andere im Kopf haben, als sich an diese Problematik zu wenden. Wir haben natürlich auf der kommunalen Seite die angespannte Haushaltssituation, aber daraus lässt sich natürlich auch eine große Motivation abzuleiten. Wenn es uns als Sozialhilfeträger gelingt, die Menschen länger zu Hause zu behalten, können wir auch einen Steuerungsmechanismus haben, in dem halt die Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen, die in der Regel von den Sozialhilfeträgern in der Endabrechnung bezahlt wird, auch reduzieren. Und das heißt, ich muss in meiner Strategie langen Atem haben, ich muss viele Menschen für die Idee gewinnen auf kommunaler Seite und dann muss ich entsprechend versuchen, die einzelnen individuellen Bedarfe der Kommunen zu berücksichtigen. Wie ich am Anfang schon mal sagte, das Problem, was Siegen mit 100.000 Einwohnern hat, hat nicht die Gemeinde mit 7.000 Einwohnern.
Es gibt ja immer bei mehr Städte und Gemeinden mittlerweile, die das Thema Alter auf ihre Fahnen geschrieben haben. Ich frage mal in die Runde, was sind Ihnen für andere interessante neue Modelle oder neue Konzepte begegnet in Ihrer Arbeit, wie man Pflege in der Zukunft gestalten kann?
Netzwerk Song besteht ja daraus, eine neue Kultur der Zusammenarbeit zu fordern und zu fördern. Da wird es dann aber auch politisch am Ende des Tages. Also ich gucke Herrn Laumann durchs Mikrofon an. Natürlich müssen die Kommunen mehr Ressourcen und Rechte kriegen, das auch kommunal zu gestalten. Und bisher sind das parallele Welten. Ich habe die Welt der Pflegeversicherung, ich habe die Welt des freien Marktes, wer will hier Pflege anbieten und neue Heime bauen. Und ich habe die Kommunen oft ziemlich klamm im Portemonnaie, die eigentlich eine Steuerungsfunktion übernehmen müssten. Da geht es aber um Machtverschiebung. Bertelsmann Stiftung hat sowas gefordert wie regionale Pflegebudgets, dass also eine Kommune, ein Landkreis einen Teil der Pflegekassenleistung kriegt, um sie selber in eine gute Struktur reinzubringen. Also ich glaube, da sind noch ein paar Tabubrüche die nächsten Jahre nötig.
Gut, also ich meine, wir müssen ja eines sehen, wir haben bei der Pflegeversicherung es mit einer Sozialversicherung zu tun. Und die Pflegeversicherung hat einen klaren gesetzlichen Auftrag durch den Deutschen Bundestag, der heißt, pflegebedingte Kosten teilweise zu unterstützen. Wir sind nicht zuständig in der Pflegeversicherung für die Wohnung. Wir sind auch in der Pflegeversicherung nicht zuständig für die sogenannten Hotelleistungen, sondern die Pflegeversicherung konzentriert sich nun mal vom Gesetzestext her und ich glaube auch von den Möglichkeiten, die man mit 2,6% der Lohnsumme überhaupt hat. Wir reden ja über die kleinste Sozialversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Solange man politisch sagt, wir wollen da nicht mehr reintun, finde ich, muss die Pflegeversicherung eben auch sich auf die pflegebedingte Frage und die Entwicklung von Qualität in diesen Bereichen konzentrieren. Und natürlich wohnen die Menschen, ich bin selber in meinem Leben 25 Jahre Kommunalpolitiker in einer ländlichen Gemeinde gewesen. Die Menschen wohnen in Kommunen, die Kommune ist für die örtliche Daseinsversorgung zuständig Und so wie sie das für unsere Kinder übernimmt, in die Organisation des Bedarfs rund um das kleine Kind und um den Schüler, finde ich, sind sie auch für die hochbedarften Menschen da. Und was mich wirklich auch nachdenklich stimmt, ist, die Pflegeversicherung hat in ganz Deutschland die gleiche rechtliche Grundlage. Und trotzdem sind die Pflegestrukturen in Deutschland in den Regionen so unterschiedlich. Und da mache ich mir, das ist nicht Ihre persönliche Frage, Herr Künzel, aber Sie wissen, dass wir in Norddeutschland einen gewaltigen Aufholbedarf noch haben, was die Bezahlung von Pflegekräften angeht, ja, und was auch Personalschlüssel angeht gegenüber anderen Regionen in der Bundesrepublik Deutschland.
Darf ich eben was einwerfen? Es wurde eben davon gesprochen, dass die Kommunen das Recht bekommen sollen, sich einzubringen. Nein, ich sage nicht das Recht, sondern die Pflicht. Das Recht haben sie ohnehin. Die Kommunen sind nach der Verfassung für die Daseinsvorsorge in den örtlichen Gemeinschaften ohnehin zuständig. Sie können freiwillig jetzt schon alles Mögliche machen. Also es geht um eine Pflichtleistung.
Aber es geht um Parallelwelten. Ich habe zum Beispiel Pflegeberatungsbüros, Pflegestützpunkte von den Pflegekassen, die sind nicht koordiniert mit dem, was vor Ort passiert. Und insoweit, auch Herrn Laumann, geht es ja nicht um mehr Geld im System. Das ist nicht realistisch. Ich glaube, es geht um die Frage, muss Pflegeversicherung ihren Blick erweitern, um Pflegevermeidung mit zu unterstützen, damit sie nicht übermorgen völlig gegen die Wand fährt.
Hier ist alles Mögliche aufgestaut, was wir noch loswerden wollen.
Genau, und auch Dr. Rolf Holwe wartet in der Leitung schon die ganze Zeit und ich würde sehr gerne ihn nun auch zu Wort kommen lassen. Erst einmal herzlichen Dank nochmal nach Siegen-Wittgenstein. Ne? Herr Jakobs, Herr Holwe, guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich habe nun leider so ein bisschen einen Themenwechsel in dem, was ich mitzuteilen hatte. Und zwar wollte ich eine Lanze dafür brechen, dass diese häusliche Pflege, die in den meisten Fällen sehr ehrenhaft und auch sehr aufopferungsvoll betrieben wird, doch auch erhebliche Probleme macht. Wir sind ja immer von so einer Situation ausgegangen, dass früher so eine häusliche Pflege, ich hatte das gerade mal von einer alten Dame berichtet bekommen, so in den 50er Jahren vielleicht nach dem Schlaganfall 3 Monate dauerte und dann war das Leben halt zu Ende. Heutzutage, ich habe selbst als Hausarzt, ich bin 30 Jahre im Beruf, es erlebt, dass solche Pflegefälle über Jahre gingen. Und so eine Schwerstpflege, Stufe 2 bis 3, zu Hause, meistens von den Frauen oder den Töchtern oder in den Schwiegertöchtern betrieben, ist eine immens belastende Angelegenheit. Da geht ein gesamter Lebensabschnitt eigentlich verloren. Und auch in der Konkurrenz in der gleichen Zeit werden ja auch die Enkelkinder groß oder existieren oder kommen. Und hinzu kommt, dass auch zwischen Pflegenden und den agierenden Personen da manchmal noch alte Sachen offen sind. Gerade so auf dem Lande denke ich so an Altenteilerregelungen. So eine alte Bäuerin, wo die Schwiegertochter ins Haus gekommen ist und die alte Bäuerin der Schwiegertochter immer gesagt hat, wo es lang geht, erlebt nun plötzlich eine Rollenumkehr, was sowohl die, die im Bett liegt, nicht gut verkraftet, wo aber auch die, die nun am Bett ist und die Betreuung macht, auch mit umgehen muss. Das heißt, es ist eine hochkomplexe Geschichte.
Was würden Sie sich da wünschen, was sich da in Zukunft ändern soll?
Also mein Plädoyer ist eigentlich ganz klar. Diese pflegenden Personen sollen kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sagen, der zu Pflegende muss in ein Heim. Und dann gehen sie hin und trinken mit dem Kaffee, lesen denen was vor, erzählen sich alte Geschichten. Und wenn der Orangensaft auf den Teppich fällt oder der Gang zur Toilette nicht mehr geklappt hat, dafür sind die Profis da.
Herr Schell?
Ja, dem kann ich also ausdrücklich zustimmen. Ich rede fast jeden Tag mit irgendwelchen Angehörigen über die Situation, dass sie vor der Erschöpfung stehen, dass sie die Pflege nicht mehr bewältigen können, dass in der Tat auch Probleme in den Familienstrukturen sind. Mehrere Kinder sind nicht immer einer Meinung. Also da gibt es viele Dinge, die zu berücksichtigen sind. Und mein Plädoyer geht dahin, dass ich sage, wir müssen auch im Zweifel gute Heime vorhalten. Es ist fatal, wenn ich immer wieder höre, wir müssen die Heime abschaffen oder die Heime ist der falsche Weg. Nein, wir brauchen alles. Wir brauchen gute Heime, wir werden brauchen, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir gute Quartiersarbeit leisten. Altengerechte Quartiere entwickeln und damit das nicht in Schieflage gerät, generationenübergreifend, und diese Quartiere müssen sich auch frühzeitig kümmern, nicht erst, wenn das Kind im Brunnen liegt, wenn die Pflegebedürftigkeit aktuell ist, sondern die Quartiere müssen auch die Gesunden, die müssen alle mitnehmen.
Ich würde gerne zwei Themen noch ansprechen, die viel von den Hörern eingeworfen werden, die auch als Modelle gelten, wie man dem der Zukunft und den Herausforderungen, die die Pflege in Zukunft vor die gestellt werden, wie man die lösen könnte. Wir haben zwei Hörerzuschriften, die sich einem Thema widmen. Ein Hörer hat geschrieben: Meine persönliche Antwort auf die von Ihnen gestellte Themenfrage lautet eine nette, aufmerksame Thailänderin als 24 Stunden Rundumbetreuung, natürlich im eigenen Haus, in ihrem Heimatland, ist allemal besser und sogar entscheidend preisgünstiger als in einem deutschen Pflegeheim von mürrischen, überarbeiteten Pflegern, bestenfalls als ein Fall von vielen verwaltet zu werden. Und Karl Wagner aus Augsburg schreibt: Es ist dringend davor zu warnen, sogenannte legale 24-Stunden-Pflegekräfte mit der Hilfe eines Angehörigen zu beauftragen. Nach schlechten Erfahrungen habe ich die Konsequenzen gezogen, meinen Vater ins Ausland gebracht und dort selbst die Pflege organisiert. Allerdings kann ich dadurch meinen ursprünglichen als IT-Systemtechniker, der Satz nicht ganz vollständig, Beruf nicht mehr ausführen, da ich zum Überwachen der Pflegesituation häufig meinen Vater im Ausland besuchen muss. Trotz der schlechteren finanziellen Situation ist diese Lösung für uns alle um Dimensionen besser als jegliche Pflegemöglichkeit innerhalb Deutschlands. Ist das ein Modell für die Zukunft, die Pflegebedürftigen ins Ausland zu schaffen?
Nein, also wenn es nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass ein Volk, dass die Sorge um die alten Menschen, um die Menschen, die nun auch der Hilfe einer nachfolgenden Generation bedürfen, auch im eigenen Land und in der eigenen Kultur und in der eigenen Gesellschaft lösen muss. Wenn ein einzelner Mensch das für sich für richtig entscheidet, wir sind ein freiheitliches Land, dann kann man das so entscheiden und so organisieren, das ist ja gar keine Frage. Aber ich möchte nicht eine Politik Vorschub leisten, wo wir sagen, das Problem der Pflegebedürftigkeit exportieren wir jetzt in Ländern, wo es billiger ist, wo man persönliche Dienstleistungen eben zu ganz anderen Preisen kaufen kann. Nein, also wenn ich mal alt bin, da sage ich Ihnen ganz offen, möchte ich schon gerne da auch bleiben und vielleicht auch sterben in der Region, in der Gemeinde, wo ich mein Lebtag gelebt habe.
Und umgekehrt wird es auch keine Lösung sein, wenn wir 100.000 Chinesen, das wird ja manchmal so gefordert, importieren. Da bin ich ganz bei Herrn Laumann. Das ist eine der grundlegenden menschlichen Anforderungen an uns alle als Gesellschaft, dass wir in der Lage sind, in unserem Reichtum auch unsere Alten, auch wenn sie dement sind, würdevoll, wie Herr Schell sagt, im Quartier, in unserer Nachbarschaft natürlich leben zu lassen.
Ja, ich stimme von hier aus ausdrücklich zu. Wir sind ein reiches Land, wir müssen unsere Pflege hier bestmöglich organisieren. Aber ich muss ganz kurz anmerken, wir haben natürlich Pflegemängel, insbesondere in den Pflegeeinrichtungen. Wir haben auch in der häuslichen Pflegemängel. Und dies müssen wir anerkennen. Wir müssen die Probleme benennen und nach Lösungen suchen. Dann wird der Ruf nach dem Ausland oder das Einwerben von ausländischen Pflegekräften ohnehin verstummen.
Ein paar Probleme hat Herr Laumann ja auch schon politisch sozusagen benannt, wofür ich ihm auch sehr dankbar bin. Die Frage, wie wird tariflich bezahlt und. Ja. Wir kommen her, das muss man nochmal kritisch zurückgucken, die Pflegeversicherung, als sie eingeführt wurde, war in vielen Köpfen das sogenannte Standardpflegesatzmodell, die Kosten um 30% runterzumachen. Und man war stolz, wenn man Pflegesätze drücken konnte. Ich denke, heute sind wir an einem Punkt zu wissen, Pflege muss ein guter Beruf sein, sowohl von den Arbeitsbedingungen als von der Bezahlung her. Ich kriege immer große Augen, wenn ich in Dänemark, in Schweden, in Holland bin, welchen Stolz da Pfleger auf ihren Beruf haben und wie gut sie auch im Vergleich zu anderen Berufen mithalten können.
Das ist, würde ich gerne noch eine Mail einer Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte, einwerfen. Sie schreibt: Ich habe Abitur, hätte Interesse gehabt, in der Pflege tätig zu sein. Mich hat abgeschreckt die geringe Entlohnung, die geringe Anerkennung. Wenn die Pflege auf ehrenamtliche Hilfe zurückgreifen soll, dann fördert sie weiter das geringe Lohnniveau und sie fördert weiter die traditionelle Arbeitsteilung. Der Mann ist bei einem Unternehmen in einer guten Position, verdient das Geld, die Frau engagiert sich karitativ. Ich finde, ist der Kern, dass die Wertschätzung für die Altenpflege auch darin ausgedrückt wird, dass sie entlohnt wird. Also wie wichtig ist das gerade in der Ausbildung und in der Anerkennung, also daran zu arbeiten?
Ich habe ja in meiner Funktion als Pflegebevollmächtiger vor einigen Wochen mal eine detaillierte Studie veröffentlicht, genau zu dieser Frage. Und da ist in Deutschland die Situation wirklich bei einer gleichen Pflegeversicherung fürs ganze Land völlig unterschiedlich. Eine Altenpflegekraft in Baden-Württemberg verdient im Schnitt 2.700 Euro und eine Altenpflegekraft in Bremen verdient 2.366 Euro. Jetzt reden wir über examinierte Leute. Bei einer gleichen Versicherung, bei gleichen Sätzen, die die Versicherung zur Verfügung stellt, in diese Teilkasko-Mentalität. Und da ist eben in unterschiedlichen Bundesländern auch eine unterschiedliche Kultur entwickelt worden, wie Pflegesatzverhandlungen geführt werden und was letzten Endes Pflege wert ist. Und ich habe mich jetzt mal ein bisschen umgehört und gekümmert. Die Sozialhilfeträger sind oft in den Pflegeverhandlungen die härtesten.
Ja, ja.
Und die Sozialhilfe ist kommunal. Genau. Also ob ich denen jetzt, die die härtesten Verhandlungen führen, noch immer mehr Macht geben muss, das sollten wir auch in der Frage mal klären, wie verhalten sie sich denn in diesem System? Und da finde ich, und deswegen habe ich es ja auch zum Thema gemacht, wir müssen da, wo Pflege gut bezahlt wird, wo wir wirklich faire tarifliche Strukturen haben, die gibt es auch in Deutschland, die gibt es in Baden-Württemberg, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, in Hessen, da müssen wir auch sagen, da ist es in Ordnung. Und wir haben im Übrigen in Nordrhein-Westfalen zurzeit ein Drittel mehr junge Menschen in der Altenpflegeausbildung wie vor einigen Jahren. Das ist dadurch entstanden, indem wir die Kosten für die Pflegeausbildung aus den Heimen rausgenommen haben und über eine Umlage aller Einrichtungen finanzieren. Warum tun sich eigentlich andere Bundesländer so schwer, gute Beispiele zu folgen?
Kann ich Herrn Laumann völlig recht geben. An der Stelle muss die Politik auf Länder- und Kommunenebene dringend die Hausaufgaben machen.
Herr Schell. Also ich melde mich von hier nochmal. Ich bin der Meinung, der Paragraph 75 Sozialgesetzbuch 11 muss geändert werden. Es kann doch nicht sein, dass in 16 Bundesländern unterschiedliche Rahmenverträge unterschiedlichste Dinge regeln. Das, was eben angesprochen wurde, hat ja damit zu tun. Dass Kostenträger über die Bedingungen in den Pflegeheimen mitreden, ist in Ordnung. Aber wo sind die Pflegebedürftigen? Also das ist mir alles nicht ausgewogen. Und ich möchte hier an dieser Stelle nochmal sagen, wir müssen daran denken, dass die Pflegenden nicht nur gut bezahlt werden, sondern dass wir auch ausreichend pflegende Fachpflegekräfte auf den Weg bringen. Die Stellenschlüssel stimmen bundesweit hinten und vorne nicht. Die Pflegekräfte haben keine Zeit und das können wir nicht mit Assistenten lösen. Bürokratisierung bringt ein bisschen Erleichterung, aber wir brauchen vor allen Dingen mehr Fachpflegekräfte. 10 Expertenstandards sind zu beachten. Viele Dinge sind abzuarbeiten. Ich sage nur Stichwort Fixierung, Palliativversorgung, Mangelernährung und so weiter. Also Fachpflege.
Herr Schell, nur an den Anfang unserer Diskussion heute, diese mehr Fachpflegekräfte, die werden wir nicht kriegen. Deswegen müssen wir uns
Alternativen ausdenken. Weil wir seit vielen Jahren die Rahmenbedingungen so schlecht gestaltet haben, sind die entflüchtet. Ja. Wir haben statistische Angaben, dass wir in Deutschland in 5 bis 7 Jahren nur die Pflegekräfte in der Pflege halten. Dann sind die futsch, ja? Da haben die Schnauze voll. Also das muss man doch mal ganz deutlich sagen.
Wo sich alle einig sind, ist es ja die Wertschätzung und einfach auch andere, flexiblere Modelle anzubieten. Ich weiß, Herr Künzel, dass Sie in der Bremer Heimstiftung ja auch Ausbildungen machen und Fortbildungen machen und habe jetzt gelesen, dass gerade eine Ausbildung angefangen hat, glaube ich, für alleinerziehende Mütter in Teilzeit.
Ja, genau.
Also neue Wege sind auch dort zu gehen. Ich würde gerne, bevor die Sendung zu Ende ist, noch ganz schnell eine Mail vorlesen mit einer Anregung. Ambulant vor stationär wollen alle. Wissen alle auch, was geschieht, um Menschen mit mobiler Einschränkung und Hilfsbedürftigkeit das Leben im Quartier und in der eigenen Wohnung möglich zu machen, können die Kommunen ohne viel Aufwand ganz viel tun. Nämlich vorschreiben, bei allen Neubauten die Mindestanforderungen der DIN einzuhalten. Das machen Bauträger nicht freiwillig. Spätere Anpassung der Wohnung muss oft sein, kann aber schon bei Neubauten bedacht werden, dass Menschen in der eigenen Wohnung überhaupt versorgt werden können. Also Stichwort barrierefrei. Noch eine Mail von Edis Eisentraut. Sie schreibt, ein weiteres Beispiel dafür, wie wenig sexy das Thema in der Öffentlichkeit ist. In den vielen Ratesendungen mit immer denselben Promis werden die Gewinne stets Einrichtungen für Kinder gespendet, aber nie für Einrichtungen mit alten Menschen. Kinder sind niedlich, sprechen emotional an und mobilisieren Schutz- und Hilfereflexe. Bei alten, pflegebedürftigen Menschen funktioniert das nicht. Daher wollen sich die Promis nicht mit ihnen schmücken. Also wäre gut, wenn sowas auch mal gesehen würde, dass auch was für ältere Menschen getan wird in der Öffentlichkeit. Herausforderung für die ganze Gesellschaft. Wer soll uns in Zukunft pflegen? Das stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen in Berlin, beim Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Staatssekretär Karl-Josef Laumann, beim Vorstandsvorsitzenden der Bremer Heimstiftung und Sprecher des Netzwerks Song, Alexander Künzel, und beim Pflegerechtsexperten und Gründer des Probepflege-Selbsthilfenetzwerks Werner Schell. Herzlichen Dank Ihnen dreien fürs Kommen und wir danken natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe, Faxe und Mails. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer im Netz auf unserer Seite deutschlandfunk.de. www.lebenszeit.de. In der kommenden Woche wird sich an dieser Stelle meine Kollegin Petra Enzminger mit der Frage beschäftigen, der Wunsch nach Sicherheit, fühlen wir uns zu Recht bedroht? Hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einer Weisheit aus dem Zukunftsland Japan, die besagt, die größte Kulturleistung eines Volkes sind die zufriedenen Alten. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.